Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Stony Friday Movie Night. Bei mir ist Schnaufi, ich bin Butschi und ich bin jetzt im Dauerfeuermodus, weil es ist jetzt der zweite Versuch. Wir hatten gerade leider einen technischen Ausfall. Das bedeutet, ich habe den ganzen Quatsch, den ich jetzt gleich erzähle, schon mal erzählt vor wenigen Minuten. Dementsprechend gering ist die Geduld. Hallo Leute.
Hallo, jetzt müssen wir alles hier in doppelter Geschwindigkeit abspielen.
Korrekt. Wir haben geguckt Savages von 2012. Ich hatte schon erwähnt, dieser Film ist komplett an mir vorbeigegangen. Bis dato, ich kannte den nicht mal dem Titel nach. Und das, obwohl er regisiert wurde von Oliver Stone, der natürlich eine absolute Legende ist. Stichwort Conan der Barbar, Stichwort Scarface, Stichwort Natural Born Killers. Ja, manchmal hat man da blinde Flecken, über die man sich wundert. Aber in dem Fall wurde dieser blinde Fleck jetzt geschlossen. Und ebenso überrascht positiv war ich dann vom Cast entsprechend. Wir haben ein paar bekannte Namen dabei, die ich sehr mag, nämlich Benicio del Toro und Selma Hayek. Außerdem John Travolta, bin ich jetzt kein Riesenfan von, aber stört mich auch nicht. Und ansonsten haben wir noch unbekannteren Namen im Gepäck. Und interessanterweise gehören dazu auch die drei HauptdarstellerInnen, nämlich Aaron Taylor-Johnson, der Ben spielt, Taylor Kitsch, der John spielt, und Blake Lively, die Ophelia spielt. Ach, wie schön.
Jo, ich habe den nix mehr hinzuzufügen, castmäßig, das soweit alles abgearbeitet. Ich kann natürlich noch erwähnen, dass ich dank meiner professionellen Recherche herausgefunden habe, dass der Film 45 Millionen gekostet hat und 83 Millionen eingespielt hat. Kein Riesenerfolg, aber das liest sich auch aus den durchschnittlichen Bewertungen heraus, die der Film wohl eher im Mittelfeld einkassiert hat.
Ja. Das ist natürlich alles irrelevant. Das relevante Urteil wird am Ende dieser Sendung gefällt werden.
Ja.
Würde ich sagen. Denn wer soll das beurteilen, wenn nicht wir? Ist ja klar. Deutschlands erster, bester, einziger und für immer bester, einziger
Stoner-Podcast. Weißt du, was geil wäre, wenn unsere Zitate mal in den Kritiken bei Wikipedia auftauchen würden?
Das wäre echt geil. Wir sollten das irgendwie infiltrationsmäßig so einrichten.
Da steht immer nur Kritiken ja vom Lexikon des internationalen Films oder vom
Filmstarts. Ja, dabei haben die überhaupt keine Ahnung vom Kiffen.
Ja, warum steht da nicht Stony Friday
Movie Night? Und Schnaufi.
Ja.
Ja. Leute, was soll das? Das ist doch alles Quatsch.
Film war scheiße, Butschi.
Alles Quatsch war auch mein Gedanke, als ich die Laufzeit gesehen habe, nämlich weit über 2 Stunden in der Extended Version 135 Minuten, in der normalen Version 126 Minuten. Alle wissen, Butschi ist extrem allergisch auf Filme ich bin leicht allergisch auf Filme über 90 Minuten. Ich bin hardcore allergisch auf Filme über 2 Stunden. Die müssen dann schon wirklich sich das hart erkämpfen bei mir, das Recht überhaupt zu existieren. wie das in diesem Fall ausgegangen ist, welches Urteil ich dafür mich gefällt habe, natürlich am Ende unserer schönen, schönen, kleinen, gemütlichen Sendung hier.
Was sagst du zu Filmen, die so 1,45 sind, Stunde 45?
Ja, also zu denen sage ich, Leute, komm.
Die Viertelstunde.
Bisschen mehr Skill und dann hätten es halt 90 werden müssen, eigentlich.
Ich habe einen schönen Film geguckt, der eine Stunde 9 Minuten ging. Vor ein paar Tagen.
Das ist schön. Das erinnert an gute alte Zeiten.
Mhm.
Aber für mich tatsächlich die perfekte Länge ist eigentlich in der Tendenz wirklich 90 Minuten. Also jetzt mit Spaß beiseite. Es gibt auch natürlich eine ganze Menge lange Filme, die ich gut finde. Aber aus meiner Sicht müssen die dann schon wirklich ein bisschen die Extrameile gehen, damit das hinhaut. Es gibt für mich sehr, sehr viel mehr lange Filme, bei denen ich denke, nee, das war leider nicht produktiv, diesen extra Schritt an Zeit hier zu gehen.
Vom Winde verweht gehört nicht dazu.
Habe ich nicht gesehen.
Da war 10 Minuten schon zu lang gewesen.
Oh Gott, okay. Ja, wenn du das sagst, glauben wir das einfach mal. Ich meine, du bist ja quasi professioneller Kritiker.
Ja.
So. Haben wir noch harte Fakten, die wir den Leuten hier um die Ohren klatschen müssen wie einen nassen Lappen, oder wollen wir in die Story gehen?
Wir können von mir aus in die Story gehen. Altersfreigabe FSK 16, Extended Version FSK 18, und die Extended ist wohl auch die geläufige, das habe ich noch nebenbei herausgefunden.
Ich würde mal sagen, wir gehen ja normalerweise wirklich nach Möglichkeit Szene für Szene durch.
Und so machen wir hier auch wieder.
Okay, ich wollte gerade die Idee in den Raum stellen, ob das in diesem Fall nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten wäre.
Ja, da sind ein paar Szenen, wo ich auch gedacht habe, das ist jetzt nicht so ganz wichtig. Also meine Notizen halten sich auch für die Filmlänge in Grenzen. Ich habe schon kürzere Filme mit mehr Notizen abgehandelt. Das ist mir schon aufgefallen. Aber es passiert da schon ein bisschen was.
Ja. Womit legen wir denn los?
Wir legen damit los, dass die ganze Geschichte aus dem Off erzählt wird von einer der Hauptdarstellerinnen, nämlich von Ophelia. Und wir fangen auch schon damit an, dass sie ganz am Anfang erwähnt, dass man ja nicht weiß, ob sie die Geschichte überlebt am Ende. Ah, da war für mich schon so ein, nee, nicht so ein Aufmacher, ne? Come on. Schon tausendmal jetzt gehört sowas. Egal. Gehen wir beiseite. Ach so, wir haben noch so eine Geisel-Footage-Massaker-Szene am Anfang.
Richtig, aus einem Lagerhaus in Mexiko.
Genau. Also man wird ein bisschen mit ein paar Bildern konfrontiert am Anfang, bevor man überhaupt weiß, worum es in den Film geht. Das ganze Ding spielt sich in Kalifornien ab und das gibt eine, fand ich, sehr nette Atmosphäre in dem Film. Es war so ein schöner Sommer-Feel-Good-Vibe.
Okay. Haben wir, also ja, aber an Anbetracht dessen, was passiert auch eigentlich? Nein.
Nee, anhand dessen nicht. Das ist richtig.
Da würde ich sogar von Feel Bad ein bisschen mehr sprechen als Feel Good.
Ja.
Das schon. Aber wir lernen die Grundsituation kennen und die sieht so aus: In einer schönen Villa da am Strand in Kalifornien leben drei Personen, nämlich John, Ben und O. Die haben eine Dreiecksbeziehung und John und Ben sind alte Kumpels und einer von beiden, nämlich Ben, nee, halt, Moment, John ist Ex-Soldat. Ex-Kampfeinsatz, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, Irak oder Afghanistan? Afghanistan.
Beides.
Und Ben ist der zivilere von beiden und gemeinsam betreiben sie Cannabis-Anbau und Vertrieb.
Und das in einem sehr professionellen Bereich, da sie ja die Supersamen aus Afghanistan, die hat Ben hergeschmuggelt zu seinen Einsatzzeiten und dadurch konnten die das qualitativ beste Gras in der Gegend anbauen.
Genau, und das Ganze bleibt dann natürlich nicht unbemerkt auf lange Sicht. Wir kriegen mit, dass eine digitale Drohbotschaft, also das organisierte Verbrechen war auch schon 2012 völlig eins mit dem Internet, erreicht die beiden, man möchte mit ihnen sprechen seitens eines Kartells und das ganze Gespräch, die Gesprächseinladung wird eingeleitet mit, ich glaube, 5, 6 abgesägten Köpfen. Dementsprechend weiß man, gut, die wollen jetzt nicht nur gemütlich Kaffee trinken, das wird jetzt direkt ernst.
Genau, das ist ein Geschäftsdeal und die lassen ja auch verlauten, dass die genau Bescheid wissen über Ben und Sean, weil zu der Zeit war Ben gar nicht da, aber der wurde schon erwartet von dem Kartell. Die wussten genau, dass der da bald wieder nach Hause kommt. Die haben ihre Finger und Fühler überall ausgestreckt, will man damit zeigen.
Ja, und jetzt lernen wir auch direkt einen Grundkonflikt kennen, nämlich zwischen John und Ben. John sagt entsprechend seiner krassen Soldatenhaftigkeit, ja, direkt alles wegballern. Das wird auch eh nichts, da mit denen in Gespräche einzugehen. Und Ben ist natürlich der Diplomatischere und sagt, naja, lass uns doch schauen, wie wir das am besten lösen. Ob mit Gewalt oder eben vielleicht ja auch doch mit einer Einigung in irgendeiner Form. Also unterm Strich fährt man erstmal hin.
Genau. In der Zwischenzeit lernen wir noch Lado kennen, der vorgestellt wird, indem er Schulden eintreibt bei, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Aber die Szene diente wohl auch hauptsächlich dazu, um einmal zu zeigen, was das mexikanische Kartell für skrupellose Ausgesandte hat.
Das, ja, gespielt von Benicio del Toro, genau, muss man dann an der Stelle noch sagen.
Der war das. Ja, die Rolle. Ja,
Benicio del Toro ist einfach immer herrlich, ne? Und die Rolle hat mir sehr gut gefallen, allein schon wie der aussah, mit diesem leichten Fukuhila. Also er war halt einfach so der komplette Klischee-Mexiko-Gangster, ne?
Ja, die Rolle ist ihnen auf den Leib geschneidert, ne?
Ja. Ja. Kann man so sagen. Natürlich völlig skrupellos da alles am Wegmetzeln. Inklusive der Freundin der Person, um die es da eigentlich ging. Also man kriegt gleich klar gemacht, da ist sowas von gar nicht mit Empathie oder auch nur ansatzweise irgendwas in diese Richtung zu rechnen. Einfach nur komplette kaltblütige Killer-Mentalität.
Genau. Dann haben wir am Telefon noch El Azul, der das Opfer besagte, was da jetzt von Lado erschossen wurde. Der versucht nämlich noch da zu besänftigen und einen Deal anzubieten, dass er mit El Azul da gemeinsam Geschäfte machen könne und sich daran bereichern könnte. Er könnte Kontakt herstellen, etc., etc., etc. Da wird auch ein Telefonat hergestellt und scheinbar kriegen wir mit, dass Lado schon mal da mit diesem El Azul in Kontakt gewesen ist.
Jo. So, als nächstes wichtig, das nächste, was wichtig ist, was passiert, würde ich sagen, ist dann das Treffen im Hotel mit den Kartellabgesandten.
Vorher haben wir noch eine Rolle, die noch introduced wird, nämlich John Travolta. Dennis Kane, der korrupte DEA-Agent, der Ben und John da immer zur Seite steht mit ihren Geschäften und die deckt. Die holen sich dann von dem natürlich auch Rat ein, was die machen sollten zum Kartelltreffen.
Ja, und er sagt ganz klar, ja, Leute, einigt euch mit denen, weil die sind nicht zu Scherzen aufgelegt.
Genau. Jo, und jetzt kommen wir zum Treffen. Angespannte Situation, angespannte Szene. Die werden in Empfang genommen und der Deal, den sie angeboten bekommen haben, oh, wie war denn das nochmal, 80-20 Deal, die sind natürlich
für drei Jahre,
die sind hauptsächlich daran interessiert, dieses qualitativ hochwertige Gras zu übernehmen, das auch anzubauen, das vertreiben zu können und sich da dieses Netzwerk zu erschließen. Gleichzeitig hatten aber Ben und Sean sich eh schon überlegt, aus dem ganzen Geschäft auszusteigen. Und die hatten dann angeboten, ja, ey, komm, wir wollen hier eh mit aufhören mit dem ganzen Kram. Netzwerk könnt ihr haben, lasst uns in Ruhe. Aber das reicht ihnen nicht. Die wollen schon, dass die da weiter mitmachen und da auch zu einem gemeinsamen Geschäft auf längerfristige Zeit bauen können.
Jo, man sagt, gebt uns einen Tag Zeit, dass wir uns darüber nachdenken können, bis morgen. Beziehungsweise eigentlich sagen sie, lass uns mal übermorgen schnacken und Kartell sagt, nee, morgen.
Ja, die sind da schon sehr vehement, dass die da ihren Willen durchsetzen.
Jo.
Ja, die riechen natürlich den Braten, die, also Ben und John, dass mit denen nicht vernünftig Geschäfte zu machen ist. Also überlegen die sich eigentlich schon, das ist alles komplett für den Arsch, lass uns abhauen. Nach Indonesien auswandern, zu dritt. Und da untertauchen.
Ja. Das kriegt El Cartello aber mit. Und man macht natürlich das einzig Sinnvolle. Zack, die Wupski, Ophelia wird natürlich entführt.
Genau. Die geht noch schön unwissentlich da shoppen. bevor sie da nach Indonesien abhauen will, nochmal einen netten Tag sich machen. Aber genau, wird dann entführt und auch direkt per Videobotschaft kriegen das Ben und John mit. Hier arbeitet für uns. Sonst wird das nichts mehr. 3 Jahre Abkommen haben sie trotzdem noch. Der Deal ist auch, dass Ophelia 1 Jahr lang da gefangen gehalten werden soll. Danach kriegen sie die wieder. Aber das, der 3-Jahres-Deal, der steht. Sehr drastische Maßnahmen, die damit gerechtfertigt worden sind, dass Ben und John nicht sofort zugesagt haben bei dem Deal.
Naja, und vor allem halt abhauen wollten.
Ja.
Ja, beide sind extrem genommen.
Wobei die dafür gar keine handfesten Beweise hatten, oder? Dass die abhauen wollten?
Das weiß ich nicht.
Kam mir irgendwie nicht so vor. Oder ich habe das verpasst. Ich habe es irgendwie ein bisschen als Überreaktion abgespeichert, dass die gleich da Ophelia entführt haben. Da dachte ich, okay, Alter, Schwede, okay. Aber vielleicht habe ich es auch.
Ich schätze mal, das Thema Überreaktion ist bei Kartell nicht so selten.
Ja.
Jetzt schon
kann gut sein.
Nach allem, was man so hört.
Bisschen übergekocht.
Die beiden Jungs wollen auf jeden Fall, komme, was wolle, Ophelia wiederhaben. Also es ist den Geschäft alles scheißegal. Es geht nur ihnen, den beiden, um sie, sozusagen, letzten Endes. Und dann haben wir wieder so ein bisschen den Konflikt. Wie kann man das am besten angehen? Und es läuft dann eigentlich so ein bisschen auf eine Mittelwegslösung raus. Nicht die volle, stumpfe Gewalt, wie John sie wahrscheinlich vor sich genommen hätte, sondern schon ein etwas ausgetüftelterer Plan, nämlich ein Angebot zu machen, dass man sie einfach freikauft für eine recht hohe Summe, gleichzeitig aber sich das dafür nötige Geld quasi unbemerkterweise vom Kartell selber zu stibitzen. Oder Teile davon, sagen wir mal so.
Ja, genau. Die haben
nicht das ganze Geld.
Ja, verhandelt mit dem Kartell, angeboten, da Lösegeld sozusagen zu zahlen für Ophelia und sich dann auf 13 Millionen geeinigt und 8 Millionen hatten, oder zwischen 6 und 8 Millionen, irgendwie sowas, hatten die selber noch durch ihr Geschäft und Immobilien irgendwie alles zusammengerechnet auf der hohen Kante. Und den Rest müssen sie gucken, wie sie das organisieren.
Ja, erster Plan, ein geheimen Stützpunkt des Kartells, wo Geldtransporte stattfinden, auch überfallen. Die Infos davon hatten sie von Dennis, mussten sie zwar relativ motiviert aus ihm herausholen. Der hatte eigentlich erst versucht, keine Infos zu geben, aber hat es dann letzten Endes doch, unter anderem mit einem Messer in der Hand, hat er sich darum entschieden. Mhm. insofern wird jetzt mit der Soldatentruppe von John, der hat nämlich so eine Handvoll auch Ex-Kameraden sozusagen am Start als Einsatztruppe, wenn man so will. Damit wird jetzt ein Überfall auf diesen geheimen Stützpunkt da irgendwo in der Wüste organisiert und auch durchgezogen.
Genau, da kommen wir auch zu der ersten etwas größeren Action-Szene und Geballer und Explosionen und Autos gehen kaputt. Da holen die sich, ich glaube 3 Millionen war das, was sie sich da von dem Geldtransporter rausholen. Haben die eigentlich gewusst, dass das Leute vom Kartell sind?
Ja.
Das hatte ich irgendwie verpasst.
Das war ja gerade der Teil des Plans sozusagen.
Ich dachte, die wollten random einen Geldtransporter überfallen und dann, oh.
Ups. Nee. Das war von vornherein klar. Deswegen haben sie ja von Dennis sich die ganzen Infos holen wollen, damit sie das planen können.
Ja.
Übers, ne? Und nee, das war 1000%ig klar, das war quasi der Kern des Plans.
3 Millionen so, kriegen sie da zusammen. Achso, achtest du noch was?
Ja, man kann vielleicht noch sagen, dass Lado und Alex, das ist so einer der Anwälte des Kartellbosses, der nämlich Selma Hayek ist, wie man in der Zwischenzeit schon gelernt hat, diesen Überfall erstmal auch vor ihr versuchen zu verheimlichen. Das wird noch wichtig werden.
Ja, genau, stimmt. Das kommt noch. Jo. Die wollen sich nicht mit dem Boss Elena, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, Elena irgendwas.
Der Elena Sanchez, glaube ich.
Elena Sanchez. Genau, mit der ist nämlich nicht gut Kirschen essen. Da wird ordentlich vorpariert.
Jo, und die Hauptfiguren machen sich das Ganze dann noch zunutze mit ihrem Kontakt mit Dennis, dem Polizisten. Sie lassen sich von dem nämlich gewissermaßen Infos so zusammenfälschen, dass es aussieht, als wäre der eben erwähnte Alex der Drahtzieher hinter diesem Angriff gewesen, weil
ja, genau,
da das kommt. Die Frage im Raum steht, kam das von innen oder von außen sozusagen? Ja. Oder woher, wer, dieser Platz war ja eigentlich geheim. Also steht natürlich die Frage im Raum, hat irgendwer von uns verraten?
Ja, genau, das kommt ein bisschen später noch. Zwischendurch haben wir noch ein bisschen Lado-Familien-Angelegenheitskram. Der hat ja auch irgendwie eine Frau und ja, da wird auch noch mal eingestreut, was er eigentlich für ein Wichser
Mieses
ist.
Mieses Schwein ist.
Ja, wie der mit seiner Frau umgeht und die da versucht zu vergewaltigen, bevor er angerufen wird und ans Telefon gehen muss. Dann sehen wir immer wieder noch Ophelia, wie sie da in Gefangenschaft ist, aber Kontakt auch aufnimmt mit Elena, der Kartellchefin, und sich, die nähern sich irgendwie an. Das wird so eine, ja, da wird so eine richtige Nebenstory aufgebaut. So eine Beziehungsstory zwischen diesen beiden Charakteren. Fand ich auch ganz interessant, wie das da eingestreut wurde.
Basierte so ein bisschen drauf, dass Elena quasi ihre Mutter sein könnte, also selber eine Tochter in ähnlichem Alter hat und so, ne? Und man sich darüber dann irgendwie näher kommt.
Da muss ich sagen, die Dialoge fand ich irgendwie ganz interessant geschrieben, auch wie das gemacht und aufgebaut wurde. Da habe ich gedacht, oh, okay, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass der Film die Kerbe einschlägt. Und dann dachte ich auch, interessant, wie das wohl weitergeht.
Ja.
Aber zum Fazit später Details mehr. Ja, diese Heimlichtuerei von dem Geldtransporter-Überfall, das geht nicht unendlich lange gut, denn Elena fliegt nach Kalifornien und kriegt das dann dort auch alles mit. Und dann kommt auch so eine geile Szene, wie sie erstmal die da komplett rund macht, die ihre Angestellten. Das.
Schön zusammengefaltet.
Oh, einfach herrlich.
Ja, und die dann so, ja, sorry.
Ja. Ja, das fand ich ganz gut gemacht. Da konntest du richtig sehen, wer da die Hosen anhat.
Jo.
Ja, jetzt kommen wir nämlich zu der nächsten Geschichte, wie die da Alex durch Geldtransfer, Manipulationen, die Aufmerksamkeit auf ihn lenken wollen, dass er der, was wollten sie in die Schuhe schieben, dass er der
Verräter
ist, ne? Genau.
Genau. Der also diesen Stützpunkt verraten hat, unter anderem natürlich auch, um sich dann selbst dran zu bereichern.
Genau. Ja, das funktioniert auch. Die können ihm die Schuld in die Schuhe schieben. Da sehen wir dann noch eine ordentliche Lagerhallen-Folter, blutige Szene, wo Ben dann gezwungen ist, ihn dann letztendlich umzubringen.
Ja. Und dann ist es ja im Grunde so, dann ist es doch schon so, dass sie auf die Idee ihres Endplanes kommen, oder?
Ja. Das ist jetzt der finale Teil, der noch fehlt. Die dritte Eskalationsstufe, das mit dem Geldtransporter überfallen, da dachte ich schon, ach du Scheiße, was machen die jetzt denn? Und dann mit dem Alex, da dachte ich, oh Gott, jetzt haben sie sich aber komplett reingeritten. Und dann Nummer drei, lass uns einfach die Tochter von der Kartellchefin entführen und ihr das entgegensetzen. Und da habe ich auch gedacht, oh Gott, wo geht das denn jetzt noch alles hin? Ja, die Informationen holen die sich dann auch von Dennis Kane, wo die sich aufhält. Und der Plan wird dann auch in die Tat umgesetzt. Und sie wird entführt und da wird auch nicht lange gefackelt. Da wird sofort der Spieß umgedreht, Video aufgenommen, hier der Elena vorgehalten. So, jetzt haben wir deine Tochter, Austausch an Ort X. Sonst passiert was.
Allerdings auch gleich mit der Ansage, und das ist vielleicht dann der kleine moralische Unterschied, der dann, also der moralische Unterschied hat sich am Laufe des Films stark angeglichen, ne? Erst sind sie halbwegs friedlich und am Ende, ja, reagieren sie halt mit Entführung auf Entführung letzten Endes.
Ja.
Klar, da ist dann immer noch der Unterschied, dass es bei ihrerseits nur eine Reaktion ist, ne? Die hätten das natürlich nicht von alleine irgendwie machen wollen. Insofern haben sie da immer noch ein bisschen den High Ground auf jeden Fall. Und was jetzt noch das weiter ein bisschen verstärkt ist, sie sagen schon in diesem Drohvideo, wo eben die gefangene Tochter dann natürlich auch gezeigt wird, sagen sie schon, so, wir tauschen die jetzt einfach aus und das war's. Kein Geld involviert, kein gar nichts. Ja. Das ist das Ende der Geschichte. Wir machen überhaupt nichts mehr miteinander. Wir tun so, als gäbe es, während gäbe es den anderen nicht, sozusagen. Also sie haben immer, anders als das Kartell, das ja in so einer Situation dann trotzdem immer weiter auf Gier-Modus geschaltet hätte und versucht hätte, sie weiter auszupressen in irgendeiner Form, ne? Wollen sie wirklich Tabula Rasa machen im Sinne von, dann ist auch alles vergessen, dann lasst uns Gottverdammt nochmal einfach nur in Ruhe.
Ja, da ist noch so ein bisschen Deeskalationsmotivation, ja. Steckt da dann noch drin.
Wobei das natürlich auch natürlich Selbstschutz ist, weil wie irgendwo ja schon mal korrekterweise festgestellt wurde, das Kartell kann halt jeden, den wir wegmetzeln, ersetzen am Ende des Tages, wir nicht.
Ja.
Also man muss auch aus dieser Gewaltspirale rauskommen, weil die Gegenseite wird immer Leute nachschicken können und man selber eben nicht. Deshalb kann man das nicht gewinnen letzten Endes, wenn man da nicht komplett irgendwie den Riegel vorschiebt.
Ja.
Naja, auf jeden Fall Verabredung in der Wüste, Gefangenenaustausch soll stattfinden, kommt alleine, ist natürlich klar, wird keiner machen. Dementsprechend haben beide Seiten ihre Scharfschützenteams im Gebüsch.
Genau, vorher nochmal kurz zurück, da haben wir noch die Side-Story mit Lado und El Azul. Da müsstest du mir vielleicht nochmal auf die Sprünge helfen. Ich hatte jetzt noch hier auf dem Schirm, dass Lado einmal zu Dennis Kane geht, der jetzt auch gewittert hat, dass der die ganze Zeit Sean und Ben hilft. Das war dann aber alles ja auch so ein abgekatertes Spiel mit Sean und Ben, dass er da den Lado wieder in die Irre treibt. Aber was war das denn mit dem El Azul nochmal? Lado, der hatte für den vorher gearbeitet oder war da Spitzel gewesen? Oder wie war das?
Ja, das habe ich auch nicht ganz gecheckt. Also er hatte irgendwie eine Verbindung zu El Azul und mit Dennis zusammen war jetzt halt der Plan, diese Schwächeposition von Elena auszunutzen, sie aus dem Weg zu räumen und dann quasi komplett zu dem anderen Typen überzulaufen.
Naja.
Ja.
Ja, war noch mal so ein bisschen gedacht, alles mit der letzten Handlungsszene hier mit Ben und John auch. Und dann treffen sie sich in der Wüste, ja, genau.
Ja. Und jetzt kommt das, was für mich so, leider Gottes, es ist ja jetzt das Finale, aber irgendwie so, da muss ich sagen, das hätte ich anders gemacht. Wir kriegen jetzt nämlich eine Austauschszene erstmal, bei der dann John Elena noch verrät, wer ihr Verräter in Wirklichkeit war, nämlich Lado. Und dementsprechend bricht zwischen Lado und ihr noch ein kurzes Feuergefecht aus, aber Lado schießt ihn einfach nieder. Und dann gibt es Ballerei zwischen beiden Seiten und am Ende sterben alle drei unsere Hauptfiguren. Um es mal ganz kurz abzufrühstücken. So, und jetzt kommt das, was mir immer nicht so gefällt. Ja, das war jetzt nur ein Traum. Ein Tagtraum quasi.
Ja. Ja.
Jetzt kriegen wir das Ende nochmal in seiner richtigen Version. Und da läuft das alles ein bisschen anders ab. Da ist es dann nämlich so, dass Dennis mit seiner DEA-Brigade quasi auftaucht und die ganze Situation mit Helikoptern und allem Pipapo quasi übermannt, die alle festgenommen werden und man dann noch so Off-Talk-mäßig erfährt, was dann aus den einzelnen Leuten im Nachgang wird. Und unsere Hauptfiguren kommen dann relativ glimpflich davon. So. Jo. Überleben auf jeden Fall. Ja.
Ja. Ich bin auch kein Fan von solchen Enden. Diese also, A- und B-Enden.
Ja, nee. Also erstmal, damit steige ich jetzt, wenn du nichts dagegen hast, schon ins Fazit ein.
Ja, mach das gerne.
Hinten aufgerollt. Erstmal die Tatsache überhaupt, so ein, ach, es war alles nur ein Traumende, ja, ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das jemals irgendwo, also gibt bestimmt Stories, da passt das super gut rein und hat dann auch echt guten Effekt irgendwie. Hier habe ich das für mich nicht so gesehen, was das jetzt der Mehrwert davon gewesen sein soll, diese Grundentscheidung zu treffen. Und dann ist es auch noch so, dass das Ende, was dann letzten Endes final passiert, so ein Deus Ex Machina Ende ist, ne, wo einfach eine Kraft von außen plötzlich die Situation auflöst, ohne eigentliche Handlung gewissermaßen, ne? Insofern ist dann neben dieser leichten Enttäuschung, dass das jetzt alles nur ein Tagtraum war, ist dann das stattdessen tatsächlich stattfindende Ende auch noch selber irgendwie so ein bisschen, okay, naja, weiß ich nicht, ein bisschen faul irgendwie, kommt es rüber auf mich. Deswegen war für mich das Ende des Films mit weitem Abstand der schwächste Part des Films, mit wirklich weitem Abstand. Insgesamt war ich von dem Film aber total positiv überrascht. Wie gesagt, ich hatte noch nie von ihm gehört. Als ich dann mitgekriegt habe, Oliver Stone, dann ist natürlich schon auch eine gewisse Erwartungshaltung da. Also die Überraschung ist dann, ich war da nicht überrascht, dass das ein guter Oliver Stone-Film ist. Ne? Ich war im Großen überrascht, wie ich es eingangs schon gedeutet habe oder erklärt habe. Und ich muss sagen, mir hat der Film eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich fand, das war mal irgendwie in diesem ganzen Gangsterfilm-Genre auch ein bisschen was Neues mit diesen drei Personen, die eine Beziehung führen und ja, nicht so rein einfach nur die klassischen Gangster sind, sondern schon irgendwie interessante Charaktere mit verschiedenen Ausprägungen, mit einer Motivationslage, die auch nicht ganz so 0815 ist, wie man sonst vielleicht öfter mal hat. Benicio del Toro war einfach göttlich, Selma Hayek war richtig gut. Es war eine leicht verwickelte, aber nicht zu tausendfach um die Ecke gedacht verwickelte Gangstergeschichte, wie man es ja zum Beispiel zuletzt auch bei, ich glaube, so der letzte Film, so ein bisschen in die Richtung, war doch der, den wir geguckt haben, war, glaube ich, der neuere Guy Ritchie-Film, wo es wirklich sehr, sehr wieder verkopft war, wie es ja bei Guy Ritchie
The Gentleman,
immer so ein bisschen ist.
Der das?
Ja, genau, The Gentleman. Das war auf, fand ich irgendwie gut getroffen, gutes Mittel getroffen. Es war schon alles so ein bisschen verzwickt und gab die ein oder andere kleine Überraschung. Aber es war jetzt nicht so, dass du dich da erstmal hinsetzen musst mit einem Flipchart und anfangen musst, 30 Plakate voll zu zeichnen, um überhaupt die Zusammenhänge zu checken. Wie es bei Guy Ritchie manchmal so ein bisschen einem vorkommt. Also, gute Atmosphäre, sehr, sehr gute Dialoge fand ich. Das ist bei mir für mich immer sehr wichtig. Wenn die Dialoge mich verlieren, dann verliert mich der Film im Ganzen häufig schnell. Super geschriebene Dialoge. Also muss schon sagen, war für mich deutlich überdurchschnittliche Kost. Das Ende leider irgendwie eine kleine Enttäuschung. Aber im Großen und Ganzen gebe ich dem deshalb trotzdem immer noch 7,5 Punkte. Wenn das Ende nicht so ein bisschen lame gewesen wäre, hätte ich sogar 8 draus gemacht.
7,5, das schreibe ich auf. In welche Liste soll ich den Kollegen denn einsortieren? Zweite
ja,
Ordnung
hier schon,
oder gar kein Stoner-Film?
Ich wäre hier schon dafür, dass tatsächlich, wieso nicht erste Ordnung?
Erste Ordnung?
Ja, ist doch ein ganz klarer Stoner-Film. Die Hauptfiguren sind Stoner, das Thema ist auch klar Cannabis.
Also ich erinnere mich an Filme wie Gringo, den haben wir zum Beispiel auch in die zweite Ordnung einsortiert. The Gentleman zum Beispiel, glaube ich, auch.
Oder? Also zweite Ordnung würde ich dann sagen, mindestens.
Ja, also letztendlich ist es ja ein Kartellfilm, wo der Cannabis-Dealerei der Aufhänger der Kriminalität ist.
Es hätte auch
Koks sein können.
Es war nur kein Koks, damit man mehr Sympathie mit den Hauptfiguren hat.
Ja,
das ist ja der Punkt. Und natürlich, weil die Figuren dann auch nicht so funktioniert hätten. Also insofern zu sagen, es war nur deshalb kein Koks, wäre wieder ein bisschen hart, weil die Figuren hätten dann auch nicht funktioniert. Aber ja, okay, du hast recht, es ist schon. Man kann auch dafür argumentieren, dass es eigentlich primär ein Gangsterfilm ist. Okay, bin ich mit einverstanden. Dann zweite Ordnung.
Dann habe ich ihn da mit deinen 7,5 Punkten festgehalten. Dann gebe ich auch noch meinen Senf dazu ab. bei dem Ende, da stimme ich dir zu 100% zu. Das fand ich auch am schwächsten. Dieses, wir spulen nochmal zurück und haha, so war es gar nicht. Bin ich gar kein Fan von. Also vielleicht in irgendwelchen total dämlichen Komödien, bitteschön. Mhm. Aber so, nee. Dann das eigentliche Ende.
Es hatte einfach irgendwie keinen benennbaren Mehrwert, finde ich. Das ist für mich dann immer die Frage.
Ja.
Macht das jetzt irgendwie, wenn das einfach die Idee des Ganzen in irgendeiner Weise herauskickt und diesen Mehrwert gibt, ja, warum nicht? Okay, aber wenn man fragt sich in diesem Fall einfach, hä, was, wozu war das jetzt nötig? Was hat das jetzt dem Ganzen hinzugefügt? Wieso? Wie kommt man auf die Idee, dass das jetzt an der Stelle, vielleicht verstehen wir es ja auch nur nicht, ne? Das muss man auch immer mit einberechnen.
Das glaube ich nicht.
Aber ich habe es in dem Fall auf jeden Fall nicht gesehen, wo da jetzt der Mehrwert von entsteht, würde ich sagen.
Ja. Vor allem finde ich, dass dadurch das eigentliche Ende, das zweite dann, auch ein bisschen kaputt gemacht wurde, weil ich finde, das passt nämlich so rein von der Story sehr gut in den Film rein, dass das so ein, der Polizei kommt aus allen Ecken, DEA und einfach so eine schöne, saubere Happy-End-Geschichte wird. Das finde ich, steht dem Film ganz gut, aber das wirkte dadurch, dass wir so ein A- und B-Ende haben, wirkte das so ein bisschen hinten rangeklatscht. Fand ich echt schade. Das hätte man viel besser in Szene setzen können.
Da muss ich auch noch mal eben kurz einhaken. Das ist vielleicht wieder ein Spezialfall bei mir. Aber bei mir war es dann sogar so, wie gesagt, ich habe eine gewisse Abneigung gegen allzu lange Filme. Und bei mir war es dann so, als nach dieser Traumszene dann diese Austauschszene wieder einfach auf Null gesetzt war, dachte ich auch so, Alter, Leute, wollt ihr mich verarschen? Die letzten 5 Minuten waren jetzt also einfach völlig unnötig oder was?
Ja.
Da kam so richtige Genervtheit. Dass ich hatte dann gar keinen Bock mehr, das echte Ende zu gucken.
Ja, da kam bei mir auch dann sofort natürlich der Gedanke, ey, das hätte man auch alles in einer kürzeren Laufzeit hinkriegen können. Ich fand den Film zwischendurch auch schon einen Ticken zu lang, in der, vor allem am Anfang. Ganz am Anfang habe ich noch gedacht, so, irgendwie habe ich gar nicht so richtig Bock auf den Film, als das losging mit 2 Typen bauen Gras an und Gangster-Geschichte. Da war ich schon so, nee, so einer wird das. Wirkte das alles für mich doch ein bisschen Standard-Billo 0815-mäßig. Der Film hat für mich die Kurve gekriegt, als die anfingen mit den Geldtransporter da die erste Gegenmaßnahme gegen das Kartell zu ergreifen und als man dann erahnen konnte, dass das noch nicht das Ende vom Lied ist, was die dem Kartell entgegensetzen. Plus dann noch die Nebenstory mit Ophelia und Elena. Dann, da hat der Film mich dann wieder gekriegt, das fand ich dann interessant und was du auch schon sagtest, die Dialoge fand ich auch wirklich sehr gut geschrieben. Da hat er für mich dann doch wieder Spaß gemacht, aber die Punkte muss ich ihm leider abziehen, am Anfang ein bisschen öde, das Ende fand ich leider schlecht, aber es ist ein Film, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass ich mir den irgendwann nochmal angucken würde und den auch durchaus empfehlen würde, aber ich nagel mich auf eine solide 7/10 fest.
Ja, sehr schön. Wieder was geschafft und
wieder was abgearbeitet.
Ich fand es auch cool, dass der so völlig an mir vorbeigegangen war und jetzt ja dann doch auch wieder relativ nah am Stoner-Thema dran ist, ja schon irgendwo, ne?
Also ja, schon. Ist jetzt nicht ganz weit weg.
Ist ja schon einfach jetzt schon deutlich Cannabis am Start. Man sieht auch, dass sie selber Genießer ihres Produktes sind hier und da.
Ja.
Also es war jetzt nicht sowas, wo man 50 Mal um die Ecke denken muss, um zu sagen, ah komm, das besprechen wir in unserem Stoner-Film-Podcast.
Der taucht auch in Stoner-Film-Listen gar nicht auf. Ich habe den nur, ich schaue ja immer mal wieder nach Stoner-Film-Listen und bin da jetzt schon über diverse Seiten gestolpert, wo da Listen angefertigt sind, die Top 50, die Top 20, die Top 30, die irgendwas, die man auf jeden Fall kennen sollte, bla bla bla. Und ich habe den nur in einer einzigen Liste mal gesehen und bin nur deswegen überhaupt darauf gekommen und habe mir den abgespeichert. Aber ich finde, der hat es schon verdient, dass der öfter erwähnt wird.
Ja.
Ich finde ja sowieso, dass unsere Liste das absolute Nonplusultra sein sollte. Das Referenzwerk. Also
Ja, würde ich auch sagen. Ich würde zumindest behaupten, dass es wahrscheinlich wenig, also ich glaube, in wenig, keine andere Liste ist so viel tatsächliches Gucken und Auseinandernehmen reingeflossen. Das, glaube ich, kann man schon realistischerweise behaupten. Und das behaupte ich jetzt, also das gilt jetzt natürlich weltweit. Also ich glaube schon, dass unsere Stoner-Filmliste tatsächlich objektiv die beste ist.
Doch, das würde ich so auch sagen, wenn das kein anderer überarbeiten möchte in dem Ausmaß.
Ja, so, sehr schön. Wieder was abgearbeitet.
Und das sogar mit Überlänge, ohne dass du komplette
Ohne dass
Vollkrise
ich
gekriegt hast.
wahnsinnig geworden bin, das ist
Ja.
auch sehr gut. Wobei ich vielleicht noch sagen muss, ich habe den schon gezweiteilt geguckt. Ich habe erst die ersten 2 Stunden geguckt und dann die halbe Stunde noch hinten dran.
Ja.
Allerdings nicht, weil ich keinen Bock mehr gehabt hätte. Also, das muss ich vielleicht fairerweise auch noch sagen. Für mich hatte der Film tatsächlich eigentlich nicht wirklich Längen. Ich konnte den gut so weggucken. Ich fand auch den Anfang nicht uninteressant, einfach weil es mal ein bisschen ein anderes, leicht anderes Grundsetup war mit dieser Dreierkonstellation. Das hat mich schon so die ganze Zeit so irgendwie bei der Stange gehalten, interessensmäßig.
Erinnerst du dich noch
Ich habe ihn
daran?
geteilt geguckt, weil es nachts war, also oder spät war für meine Verhältnisse.
Erinnerst du dich noch dran, wie ich dir gestern versucht habe, dir die Länge schmackhaft zu machen?
Ja.
Ich habe ja gesagt, da wird bestimmt irgendwo gebumst, das kannst du dann ja vorspulen. 5 Minuten den Film geguckt habe ich gedacht, alles klar,
Ja,
vorspulen.
aber war jetzt nicht, hätte nicht so viel gebracht, das Spulen, so viel
Nee,
war
das
es
stimmt
nicht.
schon. Aber das war ja nur, ja, komplett quatschig gemeinter Take von mir, aber dass es dann auch direkt auftrat im Film nach
Ja, das stimmt.
kürzester Zeit, da musste ich dann selber auch ein bisschen schmunzeln. Ach so, was ich
Jo.
noch hinzufügen wollte, das ist tatsächlich einer der ganz wenigen Filme, wo ich die Gewalt fast fehl am Platz fand. Das war mir fast zu übertrieben. Hätte es nicht gebraucht, meiner Ansicht nach.
Ja, ich glaube, hat es schon gebraucht, weil der Titel sagt ja schon Savages, ne? Also das verweist ja auf völlige Losgelöstheit von jeglicher normalen Moral sozusagen im Zusammenhang eben mit diesen Kartellleuten. Und ich schätze mal, dafür war das dann schon irgendwo, also ich will jetzt nicht sagen notwendig, aber es hat für mich schon gepasst eigentlich.
Ich fand es ein bisschen drüber von der Explizitheit.
Aber es ist ja auch so, ne? Also die Kartelle sind ja so tatsächlich, das muss man auch mal
Ja.
dazu sagen. Das sind ja absolute Folter, Experten, muss man letzten Endes sagen. Wenn man da mal ein bisschen Nachrichten guckt in die Richtung, wird einem das, was man da in dem Film gesehen hat, nicht weiter erstaunlich erscheinen. Das ist alles im Rahmen des Realismus abgedeckt, leider Gottes.
Da
Naja.
fällt mir ein, ich muss immer noch die Triaden-Doku sehen, die du mir geschickt hattest. Das ist eine der Dokus, die
Ja.
muss ich alleine gucken, da werde ich meine Freundin nicht für begeistern können.
Ja, aber das ist auch echt wirklich ganz interessant gewesen, finde ich. So, sonst so geglotzt.
Ja, ich habe einen schönen, kurz knackigen Film gesehen, nämlich Frankensteins Braut. Von 1936, den alten Schinken. Ich glaube, der ging irgendwie eine
Oha.
Stunde 9 Minuten oder so, Stunde 15, irgendwie sowas. Genau.
Und?
Ja, guter Film. Kannte ich schon, hatte ich schon mal gesehen. Ja. Aber jetzt beim zweiten Mal ist mir auch nochmal aufgefallen, wie krass aufwendig der sogar gemacht ist für die Zeit und auch in Sachen Kameraarbeit. Da haben die sich doch ganz schön was bei gedacht und was gemacht dabei. Zum Beispiel gibt es so sehr hektische Laborszenen, wo die dann Frankensteins Braut zusammenbasteln. Und da ist die Kamera immer in einem gewissen Winkel, der sich auch immer ändert. Also der wird immer gespiegelt, der Winkel. Das ist alles immer so schräg gefilmt und das Bild ist nie gerade. Am Anfang dachte ich irgendwie, irgendwas stimmt doch nicht. Und dann ist mir das aufgefallen, dass das an diesem Winkel liegt. Da dachte ich, ja, okay, das ist ja eindeutig mit Absicht gemacht. Irgendwie echt interessant. Das hat so eine richtige Wirkung beim Gucken. Echt abgefahren.
Klingt interessant.
Ja.
Ja, wir haben einen deutschen Film geguckt, und zwar die jetzt, glaube ich, relativ neue Verfilmung von Wolfgang Holbeins Hagen von Tronje, wo also der Siegfriedstoff verarbeitet wird. Ist also so ein Fantasy-Film letzten Endes. Und ja, war gar nicht so schlecht. War jetzt auch nicht geil, aber ich sag mal, für deutsche Verhältnisse schon ganz okay. Kann man gucken. Also wenn einen das Thema interessiert, würde ich sagen, gucke man es sich ruhig an. Wenn man jetzt mit Fantasy gar nichts anfangen kann, ja, dann lasst es auf jeden Fall sein. Dann werdet ihr damit sicherlich nicht glücklich. Aber wenn man da ein bisschen hinterher ist, ist das schon eine ertragbare Abendunterhaltung, sage ich mal. Da würde ich jetzt sagen, 6,5 von 10 Punkten. Also guckbar, kein Diamant, aber gerade dafür, dass es aus Deutschland kommt, dann doch gar nicht mal so verkehrt.
Da hätte ich auch noch was zu beizusteuern zum Thema deutsche Produktion. Wir gucken gerade Babylon Berlin, die Serie. Eine Produktion von ARD und Sky, glaube ich, zusammen geschmissen.
Auch schon ein paar Jährchen jetzt alt, ne?
Ja, hast du es gesehen?
Nee, tatsächlich nicht, aber wollte ich eigentlich auch mal.
Ja, wir haben jetzt 3 Staffeln gesehen. Fängt sehr gut an. Ein bisschen abgebaut hat es für mich in der dritten, Ende der zweiten Staffel schon. Aber überhaupt, das ist von der ersten Staffel, vom Erst-Guck-Erlebnis schon eine, ja, ich würde sagen, AAA-Produktion, die international mit den ganz Großen mithalten kann. Da war ich doch sehr verblüfft. Dann, ja, ein bisschen schade, dass es dann doch ein bisschen abbaut. Aber gut, ich glaube, 2 Staffeln haben wir noch vor uns. Mal gucken, wo die hinführen. Aber trotzdem noch eine ganz gute Serie bis dahin. Bin gespannt, wie es weitergeht.
Wir haben auch noch eine neue Serie angefangen, an deren Namen ich mich jetzt gerade nicht erinnere. Ach, das ist so ein bisschen Downton Abbey-mäßig, spielt allerdings im 18. Jahrhundert in England, in Cornwall, um genau zu sein. Und ist nicht auf dem gleichen Niveau wie Downton Abbey, aber hat irgendwie auch was. Poldark heißt sie, genau, Poldark. Britische Serie der BBC. Handelt sich um eine Romanverfilmung, das ist eine Romanreihe. Ist auch schon ein bisschen älter, diese Romane. Geht um einen jungen Adligen da in Cornwall, der allerdings nicht reich ist, sondern eher schlechtes Land erbt und so weiter und so fort. Und dann mit seinem Onkel, also so typische Adeligkeitsverwandlungsgeschichten, kommt aus dem Krieg wieder. Die Frau, die er liebt, ist dann in der Zwischenzeit natürlich mit dem anderen verlobt, mit seinem, genauer gesagt, mit seinem Cousin, mit dem er eigentlich auch sich gut versteht. Aber das ist dann natürlich alles auf lange Sicht Zündstoff, ne? Und ja, ist, wer Downton Abbey mochte, könnte sich das vielleicht zu Gemüte führen oder mal reinschnuppern, dann könnte es vielleicht auch zusagen. Also ich muss sagen, wie gesagt, Downton Abbey-Niveau ist es jetzt nicht. Davon war ich ja wirklich sehr großer Fan, wie ich gestehen muss, letztlich. aber ist irgendwie bedient so ein bisschen, drückt ähnliche Knöpfe und ja, finde ich bis dato auch ganz okay. Wir haben jetzt eigentlich auch noch nicht super viele Folgen geguckt. Ich würde mal sagen, wie viel haben wir jetzt geguckt? 5 oder so. Ja, aber ich will jetzt schon durchaus wissen, wie es weitergeht.
Naja, habe ich noch nichts von gehört von der Serie. Sagt mir nichts. Guckt ihr auf Netflix?
Die ist auf Netflix, ja.
Naja.
2015 bis 2019 lief oder wurde sie produziert, sehe ich jetzt gerade. Jo, sonst habe ich keinen geglotzt Input.
Ich habe noch einen Film gesehen, Cyst hieß er, glaube ich. So ein Trash-Splatter-Film, in dem es darum geht, dass ein Arzt eine Maschine erfunden hat, mit der man Zysten besser entfernen kann. Und das geht natürlich schief und die Zyste mutiert zu einem Monster und läuft durch die Gegend und haut alles kaputt.
Klingt gut, klingt eklig.
Ja, war auch eklig der Film. Darauf zielt es hinaus, auf eklige Ekeleffekte mit Eiterbeulen ausdrücken und sowas. Mhm. Mhm. Ja, war ganz lustig. Muss man Bock drauf haben. Hatte ich lange nicht gesehen, sowas. Ja. Why not? Ansonsten an Qualitätskino habe ich erzählt, dass wir Nosferatu gesehen haben. Ah, das ist schon ein bisschen länger her.
Das hattest du schon erzählt, ja.
Erzählt, ja. Sonst habe ich nichts auf dem Schirm. An Glotzigkeiten. Gut. Es gibt kleine Neuigkeiten zu der Auto-Odyssee.
Ja, dann hau mal raus.
Ich habe die letzten Schritte dem Anwalt abgegeben, weil ich absolut ja keinen Bock mehr hatte, mich mit der Versicherung auseinanderzusetzen. Und da, ich habe einfach gesagt, was auch immer da noch an geltendes Recht ist, was ich geltend machen kann, sollen die machen und dann ist gut. Und da kam dann noch ein bisschen Kohle zusammen, netterweise. Da habe ich mich natürlich drüber gefreut. Ich hatte vorher einmal recherchiert, wenn ich das jetzt selbst in die Hand genommen hätte. Da ist zum Beispiel, hat man Anspruch auf einen Nutzenausfall, dass du ja kein Auto zur Verfügung hast. Das wird von dem Gutachten dann wird das festgehalten, eine bestimmte Anzahl an Tagen, 12 Tage, die du Zeit hast oder die es durchschnittlich braucht, um sich ein neues Auto wieder zu beschaffen. Da gibt es dann Tagessätze. Pro Tag kriegst du dann Geld X als, ja, sozusagen Schadensersatz. Hatte ich mir schon mal so Listen angeguckt. Natürlich hängt das vom Auto ab, was für ein Auto du hattest, was du da für einen Anspruch hattest. Und da wäre ich auf jeden Fall nicht auf die Summe gekommen, die der Anwalt da rausgehauen hat. Ich hätte irgendwie mit, ich weiß nicht, 250 Euro gerechnet. Der hat da dann 840 rausgeholt. Da dachte ich, geil, alles klar. Ja, der hat einfach irgendeinen Betrag gesagt, ja, 30 Euro pro Tag, nee, 35 Euro pro Tag. Wo ich gedacht habe, okay, krass, so viel hätte ich da jetzt nicht verlangt. Aber gut. Und dann hat er auch noch mehr Tage irgendwie rausgerechnet als nur diese 12 Tage und ach, ein Glück. Ich kann es nur empfehlen, geil. Falls ihr mal solche Geschichten habt, ach, kommt nicht auf die Idee, das mit der Versicherung selbst zu regeln. Ihr kriegt nur Nervenzusammenbrüche und es ist einfach nur komplette Abnerverei. Da bin ich echt froh, dass ich das da noch gemacht habe. Die Zulassung und die Abmeldung von dem alten Wagen, die kriege ich auch erstattet.
Ja. Sehr gut.
Sehr gut. Da freue ich mich natürlich erstmal. Neuer PC kann kommen.
Direkt vielleicht sinnvoll umsetzen.
Ja, nee, leider werde ich das wahrscheinlich nicht sofort so umsetzen, weil ich Vernunft walten lassen muss und das Geld in andere Sachen strecken muss, die mehr Vernunft erfordern, leider. Zum Beispiel eine neue Haustür. Scheiße.
Ah ja, stimmt, hattest du erzählt, ja. Ja, so ist das Leben, ne? Bringt einfach keinen Bock. Ja, ja, sehr schön. Wollen wir denn den Sack zumachen oder wie oder was?
Jo, den können wir zumachen. Ich habe nichts mehr auf dem Herzen.
Dann, liebe Leute, sagen wir doch wie immer vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut, bleibt gesund und reingehauen.
Bis zum nächsten Mal.